Ich habe euch heute ein Tier mitgebracht, das seht ihr jetzt gleich hier und da. Und ich würde gerne mal wissen von euch, ohne dass ihr das gleich rausbrüllt, wer dieses Tier kennt als erstes. Alle kennen das Tier? Okay, damit hat sich meine zweite Frage erledigt. Genau, ein Marienkäfer. Was fällt euch an dem Marienkäfer auf? Ja, bitte. Er hat Flecken, genau richtig. Habt ihr eine Ahnung, warum der Flecken hat? Weil er was? Weil er fleckig ist? Oder ja, okay, ja, gut. Warum? Warum hat der Flecken? Pass mal auf, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Schaut mal hier, da habe ich welche, die sind ganz unterschiedlich. Seht ihr das? Da ist einer, der hat 7 Punkte, also wenn man die jetzt zählen würde, die Nummer 1. Dann hat einer, der hat gar keinen Punkt. Und dann gibt es welche, der sieht, ich weiß gar nicht, was für eine Farbe das ist, da die Nummer 4. Und dann gibt es einen, der ist gelb und hat ganz viele Punkte. Woran liegt es denn, dass die Marienkäfer so viele Punkte haben? Ja? Genau, das haben viele gedacht. Ja. Aber das stimmt gar nicht. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern das hat was mit der Art zu tun. Guck mal, so viele Arten gibt es. Also ein Marienkäfer, der 2 Punkte hat, ist eine Art. Ein Marienkäfer, der 4, 5, 7 und so weiter. Es sind insgesamt, wenn ich es richtig gezählt habe, 14 verschiedene Arten von Marienkäfer. 14 verschiedene. Wie viele Kinder haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Und dann nochmal 6 dazu, dann haben wir so viel verschiedene Marienkäfer gibt es. Wie viel Flügel hat denn ein Marienkäfer? 2? Okay. 2. Ja, denkt man, ne? Stimmt das? Hat er nur 2? Nein. Der hat 4, sagst du. Warum hat er 4? Die Haut, also diese, okay, also wir sehen das hier, ja, da seht ihr den Marienkäfer und da gibt es einen Deckflügel, seht ihr das hier, ja, und dann gibt es einen Flügel, der unten drunter ist. Ich werde euch nachher auch noch ein Beweisfoto beziehungsweise einen Film zeigen, wo man das sehen kann. Willst du mit reinschauen hier? Also, gut, also so viele verschiedene Arten gibt es. Und hier habe ich ein Bild mitgebracht, guckt euch das mal an, was seht ihr da? Was siehst du da? Ein Streichholz, genau richtig. Und was ist rechts von dem Streichholz oder links, je nachdem, wie wir gucken? Was sind das hier? Was schätzt ihr? Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Genau die Eier. Könnt ihr euch vorstellen, so klein sind diese Eier vom Marienkäfer. Und das ist ein Streichholz. Also so mini. Da muss man schon genau hin, muss eine Lupe haben, dass man die findet, ja? Okay. Das ist der 2-Punkt-Marienkäfer. Der asiatische Marienkäfer hat 19 Punkte. Den finde ich am schönsten. Aber den gibt's hier auch ganz oft, ja. Hier, alles asiatische Marienkäfer, ganz unterschiedlich. Also eine Art, auch noch ganz anders. Also, wir lernen heute, die Punkte haben nichts mit dem Alter zu tun, sondern, wieso haben Marienkäfer verschiedene Punkte? Weil es verschiedene Arten sind. Und es gibt 14 verschiedene Arten. Und innerhalb der Art, das ist alles die gleiche Art, gibt es auch nochmal unterschiedliche Ausprägungen. Ja, nicht jeder muss alle Punkte haben. Unwichtig. Und jetzt zeige ich euch einen Film, wo ihr sehen könnt, wie viel Flügel ein Marienkäfer hat. Jetzt hoffe ich, dass das klappt. Achtung, ihr könnt gucken. Ja, komm hierher, du kannst dich da hier sitzen. Ich kenne dich doch. Hier. So. So, also kommt alle schön hierher. Könnt ihr alle hier reingucken. Oder ihr guckt da oben auf die Leinwand. Achtung, es geht los. Seht ihr, wie er losgeflogen ist? Also, jetzt wissen wir es, es sind vier. Und der liebe Gott sorgt dafür, wenn diese Deckflügel drauf sind, dass die immer gut bleiben. Also nicht immer das, was man sieht, ist auch so. Manchmal ist es versteckt, muss man genau hingucken. Dafür hat der liebe Gott gesorgt, dass es dem Marienkäfer und euch gut geht. Jetzt dürft ihr wieder an die Plätze gehen. Die schafft es. Ach so, die Johanna. Okay. Achtung. Manchmal muss man genau hinsehen, damit man sieht, was da ist. Und nicht alles ist immer gleich ersichtlich. Wenn ich so die Ereignisse, die ich so in den Medien mitbekomme, in der letzten Zeit wahrnehme, dann muss man manchmal auch schon genau hinsehen, damit man versteht, was passiert da eigentlich. Zwei Ereignisse, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, und ich könnte wahrscheinlich aus der letzten Woche wieder was vergessen haben, waren die Ereignisse in Utrecht und in Christchurch, wo Menschen einfach getötet worden sind, weil jemand sich was in den Kopf gesetzt hat. Grausam. Ich glaube, 50 Tote waren es letztendlich dann in Neuseeland, in Christchurch. Und da ist dann noch eine andere Bewegung. Ich würde mal diese eine Bewegung so bezeichnen, dass es da Menschen gibt, die versuchen, ihren Lebensraum zu sichern mit allen Mitteln. Und sie sind auch bereit dazu, Menschenleben zu töten. Und da gibt es die anderen, die vergangenen Tage, also gestern wieder auf der Straße waren, Schüler, Fridays for Future. Und beide diese Bewegungen zeigen uns, dass unsere Welt, in der wir leben, viel komplexer geworden ist. Man muss schon genau hinschauen, um zu sehen, was passiert da eigentlich. Ich nehme auch eine gewisse Spannung wahr, die nicht einfach auszuhalten ist. Also manchmal sind Dinge auch in unserem Leben schwer zu tragen. Bei dem Attentäter in Neuseeland hat sich jetzt herausgestellt, war eine oder ist eine arische Einstellung dafür verantwortlich, dass er das getan hat. Kann man sich das noch vorstellen heute, aber es ist so. Er ist der Überzeugung, dass nur die weiße Rasse die gute Rasse ist. Also ein Glück, dass ich weißer bin. Alle anderen sind minderwertig. Erinnert mich so ein bisschen an das, was meine Eltern mir erzählt haben. Bei Friday for Future fürchten Schüler um ihre Zukunft und sind bereit, sogar Sanktionen hinzunehmen, wenn sie dem Unterricht fernbleiben. Beides sind eigentlich radikale Ausrichtungen, wenn man ehrlich ist. Derjenige, der bereit ist, für sein arisches Überleben zu kämpfen und damit anderen einfach das Lebenslicht auszuknipsen, sicherlich gravierender als die Gruppe, die sich freitags jeden am Vormittag auf die Straße stellt und den Unterricht schwänzt. Aber auch radikal. Was mich interessiert hat, war, was für ein Menschenbild prägen diese beiden radikalen Bewegungen? Das sind auf der einen Seite diejenigen, die die Politik und das Verhalten von Migranten entweder sehr schwer verstehen oder mit Gewalt ihrem Unmut Ausdruck verleihen. Sie versuchen sich einzig auf die weiße Rasse zu konzentrieren und verlieren dabei den Menschen, der andere Hautfarbe hat oder anders in seinem Denken und Handeln ist, aus den Augen. Sie sehen nur noch sich, nur noch auf sich fokussiert und diejenigen, die die Hautfarbe haben wie ich. Ein Schwarzer hat da nichts verloren. Wo ist denn unser Freund aus Kenia? Da oben sitzt er. Auf der anderen Seite sind da Menschen wie beispielsweise Greta Thunberg, die mit ihren 15 Jahren im vergangenen Jahr diese Bewegung Fridays for Future ins Leben gerufen hat. Und diese beiden Menschengruppen und Persönlichkeiten haben radikale Ansichten und sie eint beide etwas. Sie wollen die Welt, in der sie leben, sichern. Sie wollen nicht, dass es irgendwann so weit kommt, dass ihre Kinder nicht mehr hier leben können oder keinen Platz mehr hier finden. Ich weiß nicht, in welche Richtung die Menschheit sich weiterentwickeln wird. Ich weiß auch nicht, welches Menschenbild sich durchsetzen wird. Aber was mir bewusst ist, dass wir im Umgang miteinander sehr wohl darauf achten sollten, dass es um Menschen geht, um meinen Nächsten, meine Nachbarn oder auch um einen Gast, der für eine begrenzte Zeit meine Hilfe benötigt. Und die Grundlage dazu ist unser Verhältnis zu demjenigen, den wir als Christen als den Schöpfer Himmels und der Erde betrachten. Wir haben gerade eben in diesem Lied hier "Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade" gesungen. Dieses Lied ist im 4. Jahrhundert in dem Gloria in Excelsis von Nikolaus Desius geschrieben worden. Also das heißt, beziehungsweise gefunden worden, glaube ich, erst im 16. Jahrhundert. Und man hat es dann vertont, den Text. Wie stellt ihr euch Gott vor, so wie wir ihn gerade hier in diesem Lied gesungen haben? Als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist? Wie versucht ihr bewusst zu machen, dass Gott nicht passiv irgendwo im Hintergrund steht und irgendwie so teilnahmslos an den Ereignissen auf dieser Welt zuschaut? Ich möchte mit euch heute mich dieser Vorstellung von Gott nähern, wie wir sie auch als Kirche formuliert haben. Und ich glaube, dass diese Vorstellung, wie wir sie formuliert haben und so wie wir sie, je nachdem, wie wir damit umgehen, sehr stark unser Menschenbild prägt. Ihr werdet sicherlich sehen, woran das liegt und wie wir dahin kommen. Um es nicht zu kompliziert zu machen, möchte ich anhand von einigen Beispielen aus dem Alten Testament, in den 5 Büchern Mosen und in den Propheten, einmal versuchen darzustellen, wie Gott im Alten Testament dargestellt wird und dann auch auf den Gott des Neuen Testaments den Blick werfen. Und dabei geht es mir nicht nur darum, dass wir versuchen zu verstehen und zu sagen, okay, vielleicht seid ihr ja gar nicht meiner Meinung oder seid überzeugt, dass das nicht so stimmt, sondern vor allem, was es für dich und für mich bedeutet, dass wir an diesen Gott glauben, wie immer wir ihn uns auch vorstellen. Bevor wir uns dem Thema widmen, müssen wir uns eines vor Augen halten. Wenn wir als Kirche die Dreieinigkeit lehren, dann haben wir die Dreieinigkeit nicht aus einem theologischen Buch wie die Bibel genommen, die nämlich kein theologisches Buch ist. Die Lehre von der Dreieinigkeit findet sich nirgendwo in der Bibel. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Beziehungsweise die Lehre vielleicht ist falsch, aber dieses Wort Dreieinigkeit findet sich nicht in der Bibel. Auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt, aber es ist so. Und manche benutzen die Bibel als theologisches Buch, um zu belegen, dass das so ist. Für mich ist die Bibel Gottes Wort, aus dem ich sehr wohl Lehren ableite, wie beispielsweise unser Verständnis von Gott. Und da ist zum anderen, wenn wir uns dem Verständnis von Gott nähern, dann bleiben wir Geschöpfe. Keiner von uns steht an der Stelle Gottes. Keiner von uns kann Gott bis ins Kleinste erklären. Und deshalb möchte ich mit dem nötigen Respekt, ich würde es Demut nennen, mich diesem Bild von Gott nähern. Wobei die Bibel uns ja sagt, dass wir uns kein Bildnis noch irgendein Gleisnis machen sollen. Und auch das möchte ich in aller Demut jetzt sagen. Ich werde euch nachher versuchen, anhand eines Bildes zu erklären, das versucht, das, was ich aus der Bibel herausgefunden habe, zu illustrieren in einer Metapher. Schauen wir erstmal den Gott im Alten Testament uns an. Ihr kennt alle das erste Buch Mose, den Vers 1. Die meisten können ihn auswendig zitieren. Da steht es ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Hebräischen steht da, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich genauso viel verstanden wie ich, wenn wir nicht den deutschen Text hätten und ich mir das nicht immer mal wieder vorgesagt hätte. Aber eines fällt auf, wenn wir diesen Satz auf Hebräisch hören, dass der erste Teil des Satzes, wenn wir ihn im Text lesen, Bereshit bara Elohim, drei Worte sind. Und diese drei Worte sind im Hebräischen so miteinander verbunden, dass du sie nicht auflösen kannst. Also das mal vorneweg. Das sind drei Worte und sie sind so eng miteinander verbunden, dass du sie nicht voneinander trennen kannst. Bereshit bara Elohim. Und wir übersetzen, im Anfang schuf Gott. Der hebräische Text macht dieses deutlich, dass wir hier in dieser verwobenen Einheit ein Phänomen haben, das es in unserer Sprache nicht gibt. Wir deutsch- oder griechisch denkende Menschen. Da steht nämlich im Hebräischen für das Wort Gott der Plural Elohim. Und gleichzeitig steht in diesem Satz oder in diesem Satzteil das Wort Schaffen im Singular. Würden wir nie machen. Wenn wir vom Plural sprechen, dann werden wir auch gefälligst den Plural verwenden. Wir würden sagen, im Anfang schufen Götter. Logisch? Klar. Aber der Hebräer macht das nicht. Zumindest schon mal ein Punkt, wo ich mir sage, müsste ich mal drüber nachdenken. Und dieses Konzept der Einheit eines Satzes in drei Worten findet sich an anderen Stellen in der Bibel wieder. In 5. Mose 6, Vers 4, dieses bekannte Bekenntnis der Juden bis heute, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Da steht im Hebräischen Yahweh Elohinu, Yahweh Ehot, das heißt eigentlich Herr unser Gott, also Yahweh, Herr einzig. Das heißt, hier ist wieder Plural und Singular einfach so in den Satz hineingestellt. Es wird nicht kommentiert, warum das so ist, sondern es wird einfach festgestellt. Der Herr ist unser Gott, der Herr eigentlich noch nicht einmal ist, sondern der Herr einer. Hier wird gesagt, dass der Herr nicht nur Gott ist, sondern sogar unser Gott ist. Das heißt also, er ist etwas ganz Persönliches für dich und für mich. Das ist vielleicht jetzt schwierig für den einen oder anderen. Denn das Wort, das dort steht, der Herr, Yahweh, ist einer, Echad, steht für einer, kommt nur noch ein einziges Mal in der Bibel vor, im Alten Testament. Und zwar in 1. Mose 1, Vers 24. Und jetzt bitte ich alle Ehepaare, genau hinzuhören. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Kannst du mir das erklären? Roland, wie du mit deiner Frau, also ein Fleisch bist, würdest du sagen, Marcella, dass du und Roland eins seid? Nicht immer, gell? Roland, du auch? Seid auch nicht immer einer Meinung, ne? Aha, okay, gut, ja. Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Es geht mir mit meiner Frau genauso. Also er sagt, es ist immer dann spannend, wenn das mit einem Fleisch strapaziert wird. Da wird es einem dann ganz besonders bewusst, dass man eben nicht immer eins ist. Aber hier steht dieses Wort, so wie in dem Bekenntnis der Juden, Herr einer. Mann und Frau einer. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt alle Ehepaare hier vorhole, dann werdet ihr sagen, das sind alles Persönlichkeiten. Und trotzdem sagt die Bibel eins. Vielleicht ist es sogar wichtig zu wissen für uns als Männer. Ich spreche jetzt mal zu mir, weil ich Mann bin. Dass ich meine Frau so sehe, als wenn sie ich wäre. Und dass ich lerne, mein Gegenüber so zu sehen, wie wenn ich's wäre. Ich würde sicherlich so manches aus der Spannung rausnehmen, weil ich eben diese Spannung auf die Dauer nicht ertragen kann und harmoniebedürftig auch noch dazu bin. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Wie kommt es, dass Gott dahergeht und sagt, Mann und Frau sind eins? Mehrzahl und Singular in einem Zusammenhang. Die Lösung finden wir natürlich auch wieder in der Bibel, in 1. Mose 1, 26 und 27. Ihr könnt es gerne aufschlagen. Da ist dieser Dialog. Also man meint zumindest, dass es ein Dialog ist. Ja? Da steht in Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ich lese das nochmal. Hier, alle Männer, alle Ehemänner. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie, Luther sagt, als Mann und Frau. Der hebräische Text sagt einfach männlich und weiblich. Was sagt das über Gott aus? Ist uns das bewusst? Hier offen wird schon schwierig, ja? Aber es steht nun mal zunächst da. Wir können es nicht wegnehmen und einfach sagen, nein, nein, das ist alles, wir müssen das interpretieren. Nein, das steht da so. Und hier finden wir wieder Einzahl und Mehrzahl verbunden. Ja? Am Anfang, ganz offensichtlich, lasst uns Menschen machen, der Plural. Deutlicher kann er ja nicht werden. Ne? Aber dann steht eben wieder, und Gott, Elohim, schuf Singular, also Plural, Singular, den Menschen. Das gleiche Prinzip. Plural, Vielfältigkeit. In der Einzahl. Alle, die jetzt Mathematik kennen, wissen das. Kennt ihr Mathematik? 1 plus 1 plus 1 ist gleich? Bitte? Traut sich einer, das aufzulösen? So wie wir es gelernt haben, 1 plus 1 plus 1 ist gleich? Du weißt es nicht. Oh, wer kann es mir sagen? Oh, ich möchte einfach nur die ganz einfache Auflösung. 1 plus 1 plus 1 ist gleich 3. Also, versucht doch nicht gleich. Es ist doch ganz logisch, oder? Da wollen wir noch gar nicht dran drüber nachdenken, ja? Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wenn ihr das Plus durch einen Punkt austauscht? 1 mal 1 mal 1 ist gleich? Allein das Wechsel der Perspektive, alleine der Wechsel des Punktes macht plötzlich, opla. Es geht ja gar nicht mehr. Was ich damit sagen will ist, Gott, der mich geschaffen hat, ist größer als meine Vorstellung, größer als meine Erklärungen, viel größer. Und ich sage jetzt etwas Gewagtes. Gott kann drei sein und er kann einer sein. Ich komme später nochmal darauf zurück. Aber zumindest kann er zwei sein und einer. Denn das macht der Text deutlich, wenn er von Mann und Frau spricht. Aber dieses Prinzip vom Plural und auch von dieser Dreiheit zieht sich durch die gesamte Bibel. Jetzt gibt es Menschen, die Überzeugung sind, dass als Gott dort im Paradies, beziehungsweise bevor er den Menschen schafft, ja, lasset uns Menschen machen, mit seiner himmlischen Welt gesprochen hat. Das ist ein gutes Argument. Aber entspricht nicht der Tatsache. Schlagt mal 1. Mose Kapitel 3 auf. 1. Mose Kapitel 3 und dort Vers 22. Da steht, die meisten werden es kennen, nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen sind, dann sagt Gott hier, und Gott, der Herr, sprach, also Elohim, Yahweh, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Hier wieder Plural und Singular einfach verbunden. Und was sagt die Schlange zu der Frau, als sie die Frau fragt, dürft ihr wirklich davon essen oder nicht essen? Und sie sagt, wir dürfen von allen, nur davon nicht, denn Gott, wir werden des Todes sterben. Und dann sagt die Schlange was? Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern an dem Tag, da ihr von essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Wie Gott. Nicht wie die Engel. Wie Gott. Ich weiß nicht, ob die Maria und Maria sage ich schon. Maria ist gerade vor mir stand. Ob Adam und Eva tatsächlich die Lust gehabt hätten, wie Engel zu sein. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Engel zu der damaligen Zeit und wahrscheinlich auch heute noch Diener Gottes gewesen sind und mehr nicht. Und das zieht sich weiter durch die Bibel. Nochmal ein Text aus dem Alten Testament. Ich schlage ihn jetzt nicht mit euch auf. 1. Mose Kapitel 11, Vers 7. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen Sprache versteht. Auch hier wieder. Gott spricht mit sich selbst im Plural. Singular und Plural zusammen. Oder im aaronitischen Segen. Dreimal. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Dreimal. Kommen wir zum Neuen Testament. Ich will nicht euch zu sehr strapazieren und ich hoffe, dass ihr noch folgen könnt. Dieses Denken der Juden, also ihr könnt mich gerne kritisieren hier und ich bin auch gerne bereit, darüber zu diskutieren und auch mit euch darüber ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, dass auch mein Verständnis von Gott immer nur begrenzt ist. Aber das Verständnis eines Juden, das finden wir bei Josua sehr schön, als Gott fragt, wollt ihr mir dienen? Was sagt Josua? Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. An wen hat denn der Josua gedacht? An ein Gebäude wie dieses hier? Ganz bestimmt nicht, oder? Sondern an alle, die in seinem Haus leben. Auch hier wieder ist der Singular impliziert im Ganzen, im Plural. Alle, meine Frau, meine Kinder, meine Knechte, alle, wahrscheinlich sogar das Vieh, alles soll dem Herrn dienen. Könnt ihr noch folgen? Oder seid ihr schon ausgestiegen? Geht noch. Dieses Denken der Juden finden wir jetzt auch im Neuen Testament wieder. Und zwar in erster Linie bei Jesus. Und ich möchte eine ganz prominente Stelle euch in Erinnerung rufen. Das ist nämlich eine Stelle, bevor ich die erwähne, möchte ich noch eines deutlich machen. Für den Juden, für den Hebräer, für den Israeliten war es ganz klar, dass sie einen Gott haben und nicht Götter. Sie haben einen Gott, deswegen der Herr ist einer. Es gibt keinen Gott außer dem Herrn. Und sie grenzen sich damit und auch Gott selbst grenzt sich damit allen anderen Völkern gegenüber ab. Die Götter haben für jeden Bereich einen Gott. Das gibt's in der Bibel im Zusammenhang mit der Gottheit nicht. Es gibt nur einen Gott. Das möchte ich ganz deutlich nochmal betonen. Als Jesus auf diese Erde kam, da gibt er in Matthäus 28 den Jüngern einen Auftrag. Er sagt, gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Klammer. Und damit komme ich so ein bisschen dann auch, hoffe ich, dahin, was ich zum Schluss noch deutlich machen möchte. Dieses gehet hin, das habe ich schon mal erwähnt, das steht von seiner Grundform her in dem gehe mit dem anderen. Da geht's nicht darum, meine Bibel zu nehmen, das dir links und rechts um die Ohren zu schlagen, dich in Schwichtskasten zu nehmen, in meine Gemeinde zu setzen und dich zu indoktrinieren, ja, und sagen, so hast du es jetzt verstanden. Sondern Jesus sagt, gehet hin, das bedeutet, geh mit dem anderen mit. Geh mit ihm. Lern ihn zu verstehen. Lern ihm seine Bedürfnisse kennen. Lern begreifen, warum er so denkt, wie er denkt. Klammer zu. Das heißt, es geht um Beziehung. Es geht darum, dass Menschen miteinander etwas tun, dass sie beginnen, miteinander zu reden und nicht übereinander, was man ja gerne tut. Zurück zu diesem Satz. Wenn Jesus der Meinung war, dass es drei Götter sind, wisst ihr, wie dieser Vers dann geheißen hätte? Teilweise passiert das sogar bei Taufen, dass man das betonen möchte, ja? Dann hätte er gesagt, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Nein! Drei in einem. Im Namen, Singular, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei in einem. Ich gebe euch jetzt noch einen Text, damit ich die Illustration noch schaffe. Da brauche ich übrigens dann die Kinder und die Teenager hier unten, wenn ihr wollt. Ist euch überlassen. Zum Beispiel Paulus, wir werden das nachher singen, ein ganz bekanntes adventistisches Lied, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, haben die Adventisten in Deutschland über Jahrzehnte gesungen, heute singen wir meistens andere Schlusslieder, ihr kennt das noch, ne? Die Gnade, wusste jeder, um was es geht, ja? Paulus sagt es, ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, drei miteinander verbunden. Oder in 1. Korinther 12. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Plural, Singular. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber ist ein Gott. Dreimal ein. Oder Judas, der Bruder des Jakobus. Vers 20 und 21. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich möchte noch was hinterher schieben. Jetzt gibt es durchaus die Auffassung, dass gesagt wird, wenn Jesus diese Formel tatsächlich verwendet hat, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum haben in der Apostelgeschichte die Jünger auf den Namen Jesu getauft? Ich für mich habe eine ganz einfache Erklärung gefunden. Wenn der Jude sein Haus mit allen betrachtet, war für den gläubigen Juden Jesus alles. Als Jesus auf dieser Erde war, sagt er, ich und der Vater sind eins. Und der Heilige Geist, der Tröster, den mein Vater euch senden wird, wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Das heißt, das Denken war klar. Wenn ich auf den Namen Jesu taufe, dann taufe ich auch auf den Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Ja? Genau. Ja, richtig. Ein Wort noch von Ellen White. Bevor ich das tue, würde ich jetzt gerne mal Kinder und Teenager hier vorne haben, wenn ihr wollt. Sind welche da, die nach vorne kommen wollen? Wer mag, traut sich. Ich habe ein Geschenk für euch. Es ist ja bald Ostern und da gibt's jetzt was Leckeres hier. Darfst dir eins aussuchen. Na, da kommt noch mehr, ich merke es schon. Okay, hier, darfst dir eins aussuchen. Okay. Ist noch jemand, willst auch eins haben? Ja klar, ne? Logisch. Wenn ich schon was geschenkt bekomme, das nehme ich doch mit. Noch jemand? Hier, bedient euch einfach. Nehmt euch doch mal eins, setzt euch hier vorne her, bleibt einfach mal hier sitzen. Ich habe nachher noch ein paar Fragen an euch. Ich habe noch mehr dabei. Noch jemand da, der eins haben will? Keins? Okay, gut. Also diejenigen, die es jetzt getraut haben. Ich habe 30 gekauft. Also wenn noch jemand eins haben möchte, jetzt habe ich nur 10 verteilt. Was habe ich hier in der Hand? Bitte? Ein Ei. Genau, es ist doch ein Ei, oder? Richtig? Jetzt habt ihr jetzt keine Servietten oder sowas dabei, ne? Ich will euch mal was zeigen. Also, ich tue das jetzt mal hier rein. Wenn ich dieses Ei aufmache, was finde ich in dem Ei? Bitte? Ein Ei? Bitte? Eiweiß und Eigelb. Ja, genau. Also ich mache das jetzt mal, ja. Ich versuche das mal. Ich weiß nicht, wie es passiert, aber... Boah, schwer. Nee, passt schon. Also wir haben die Schale, wir haben das Eiweiß und das Eigelb. Und ich bitte jetzt nochmal deutlich zu machen, das ist nur eine Metapher. Nicht, dass jemand nach der Predigt zu mir kommt, Gott ist ein Ei. Ja? Bitte, ja? Es ist nur eine Metapher. Du willst auch ein Ei haben? Na, komm, ich habe noch welche. So, hier, schaut mal her. Ich übergebe dir das mal. Du darfst es verteilen. Du kannst es auch in der ganzen Gemeinde verteilen, wenn du möchtest. Das heißt, hier in diesem Ei, das wir alle hier im Grunde genommen ja als eines sehen, haben wir drei Teile. Es gibt noch andere Früchte, bei denen wir das auch können. Ich war gestern, wie ich das gekauft habe, habe ich gefragt, gibt es Orangen, in denen noch Kerne sind? Weil ich habe das bewusst gefragt, weil das ist nämlich oft so, wenn ich eine Orange aufmache, da finde ich zwar die Schale und das Fruchtfleisch, aber keine Kerne. Und manchmal, wenn man dann auf den Kern beißt, dann wird man daran erinnert, dass Orangen noch Kerne haben. Ne? Bitte? Avocado? Ja, stimmt, richtig. Da haben wir Schale, das Fleisch und den Kern, ja, richtig, ja. Also es gibt viele Bilder, die wir verwenden können. Aber wir alle sprechen von einem Ei. Dabei ist in diesem Ei drei Teile drin. Ja. Bitte? Die Schale, das Eiweiß und das Eigelb. Ganz genau. Also wenn ihr das heute mit nach Hause nehmt, dann könnt ihr euch versuchen, daran zu erinnern, vielleicht auch so ein bisschen, na, was hat der Prediger da heute erzählt, was war da jetzt so mit Gott, ja? Gott ist tatsächlich in der Lage, drei Einer zu bilden. Das glauben wir als Adventisten. Dass es drei Personen sind in einem Gott. Im Vater, im Sohn, und dem Heiligen Geist. Wisst ihr, was mir da besonders wichtig ist? Gerade auch an dem Ei kann man das sehen. Wenn Gott in seiner Mehrzahl Einzahl sein kann und am Anfang in seiner Mehrzahl auftritt, wisst ihr, was Gott in seinem Wesen, in seiner Grundlage hat? Er will nicht alleine sein, oder? Er kann gar nicht alleine sein. Er ist immer mehr. Und als er den Menschen geschaffen hat, wo er sagt, lasset uns Menschen schaffen, hat er ihn wozu geschaffen? Was meinst du, was sollten die Menschen miteinander tun? Freunde werden, genau richtig, ja, was noch? Was sollen Menschen miteinander tun, die Gott geschaffen hat? Einander lieben, ja? Noch was? Füreinander beten. Hat Gott gesagt, als er den Menschen geschaffen hat, Frau, du gehst auf die Insel und Mann, du gehst auf die Insel? Wir flühen, nein. Mann und Frau zusammen, eins. Ist manchmal ganz schön schwierig zu verstehen. Insbesondere dann, wenn ich so an meine Eltern denke, die haben auch nicht immer an einem Strang gezogen. Ich weiß nicht, wie das bei euren Eltern war. Da gab es da manchmal auch schon Spannungen, ja? Hast du schon gesagt. Da merkt man dann plötzlich, was es bedeutet, miteinander verbunden zu sein. Ja? Gott ist in seinem ganzen Wesen auf Beziehung ausgelegt. Er möchte, dass wir miteinander in Beziehung leben, weil er selber schon in sich Beziehung ist. Habt ihr das verstanden? Er ist in sich Beziehung. Und das ist so schwer zu verstehen. Und auch für mich so schwer zu verstehen. Weil ich eben ein Europäer bin und griechisch denke und da muss alles 1 + 1 + 1 ist gleich 3 sein. Das geht nicht, dass das 1 ist. Funktioniert nicht. In der Schule wird wenn du in Mathe 1 + 1 + 1 ist gleich 1 hinschreibst, dann sagt der Lehrer, falsch. Weil unser Denken so ist. Aber die Bibel hilft uns zu verstehen. Gott möchte, dass wir in Beziehung zueinander leben, weil er selbst in sich Beziehung ist. Er ist mehr in einem. 3 in einem. Ich weiß, dass ich bei einigen möglicherweise Gedanken hervorgerufen habe. Ich habe vor kurzem auch nochmal so ein Video zugeschickt bekommen. Das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte vielleicht nur einen Satz dazu sagen. Als unsere Kirche entstanden ist, da gab es die Trinitarier und die Antitrinitarier. Und was bezeichnend in unserer Geschichte ist, dass obwohl Ellen White, die aus einer methodistischen Kirche kam, die Trinität eigentlich lehrten, und James White, der aus der Connection-Bewegung kam, der ein Antitrinitarier war, die konnten sogar heiraten. Die konnten eins werden. Obwohl sie in diesem Punkt möglicherweise unterschiedliche Auffassungen hatten. Aber wisst ihr, ich habe eine Antwort gefunden, warum die sich über die Dreieinigkeit nicht gestritten haben, was wir heute leider tun. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, darüber zu streiten. Sie hatten ein Bild im Kopf, dass Gott möchte, dass Menschen, Gläubige, hinausgehen und anderen Menschen davon zu erzählen, dass was passiert, dass Christus wiederkommen wird. Dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und dass Gott alles, was im Moment so negativ, so begrenzt aussieht, besser machen wird. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr. Wir brauchen auf keine Beerdigung mehr gehen. Auf der neuen Erde ist es vorbei. Wir brauchen kein Kind mehr zu Grabe tragen. Oder unseren Ehemann. Oder unsere Ehefrau. Das war ihnen wichtig. Dass die Menschen eine Hoffnung in ihrem Herzen haben. Und das hat sie getrieben. Ich wünsche uns, dass diese Motivation, die unsere Väter und Schwestern hatten, dass die uns genauso treibt. In dem Wissen, was wir jetzt auch haben und erkannt haben, dass Gott in sich selbst Beziehung ist, der mit dir und mit mir in Beziehung leben will. Und er bietet sich an. Und er sagt, komm, Roland, komm mit. Wir gehen gemeinsam und erzählen anderen Menschen davon, wie groß, wie allmächtig, wie fantastisch unser Gott ist. Und er hat uns was verheißen. Einen neuen Himmel. Und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und wir vielleicht endlich begreifen, wie Gott wirklich ist. Amen.
What?
Willst du noch mehr verteilen? Hier.
Immanuel.
Kannst du noch mehr verteilen?
Wir danken Bruder Riedel für sein Wort und wir wollen jetzt das Lied Singt unseren Gott Nummer 19, die Strophen 1.